Herzlich willkommen zur 72. Folge des Mana-Entzug-Podcasts. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug-Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine wunderschöne Woche. Ich habe heute wieder einen wunderschönen Gast am Start, einen wiederkehrenden, und zwar Tobi. Hallo Tobi.
Hallo mal wieder.
Juhu, ich freue mich immer, wenn du da bist. Denn wir haben heute ein besonderes Thema. Und zwar geht es heute um MTG Fallout, also quasi das Fallout-Set. Und zwar um die 10 besten Karten aus dem Set für die 99 für Commander. Bevor wir aber reingehen in unsere besten Picks, wollen wir erstmal in die Startphase gehen und ein bisschen in die YouTube-Umfrage reinschauen, die ich gestellt habe. Und zwar habe ich die Frage gestellt, freust du dich schon auf das kommende Fallout Commander Set? Es gab 135 Stimmen zum Zeitpunkt, als ich den Screenshot gemacht habe. 6% haben gesagt, was ich relativ gut finde sogar. Ich bin dermaßen gehypt. Ich habe alle Spiele gespielt, also da ist hier die richtigen Fans von dem Franchise. Dann 16% sagen, ich kenne das Franchise und freue mich auf die Decks. 29% sagen, mich interessieren nur ein paar wenige Einzelkarten. Und 4% sagen, ich bin von all den Spoilern vom Wochenende völlig überlastet. Das war an dem Wochenende nämlich, wo die MagicCon Chicago war und alles Mögliche gespoilert worden ist von den nächsten 4-5 Sets. Und 46%, damit die absolute Mehrheit sagt, also die generelle Mehrheit sagt, ich ignoriere das Set, weil es mich nicht interessiert. Und da würde mich jetzt interessieren, Tobi, überrascht dich diese Umfrage, also diese Ergebnisse?
Überraschen würde ich jetzt nicht sagen. Also klar, 46% sind schon viele und ich denke mal, die Spiele waren schon, also von vielen Leuten gespielt, aber ja, es ist jetzt nicht das allerbeliebteste. Also ich würde nicht sagen, es ist mit Herr der Ringe oder so vergleichbar.
Ja, ich denke auch, ja. Ja, vor allem ist es ja auch von dem generellen Universum jetzt nicht so passend in MTG, was es halt hergibt von der aktuellen Lore im Vergleich zu Herr der Ringe. Herr der Ringe passt ja eigentlich gut, ne? Da gibt es die gleichen Kreaturentypen und deswegen denke ich das auch. Es gab auch Kommentare zu der Umfrage und zwar Frau Haas hat geschrieben, ich habe mir ein paar rausgesucht, diesmal nicht alle reingenommen, weil es sonst zu viel wird. Ich bereue ein wenig, dass ich die Decks vorbestellt habe. Bis jetzt holt mich das Set überhaupt nicht ab. Vielleicht ändert sich das dann mit der Serie im April. Mal schauen. Ich hoffe sehr, dass Herr Bär Spaß an den Decks haben wird. Und ich wusste gar nicht bis vor kurzem, dass überhaupt eine Serie rauskommt. Ich weiß gar nicht, auf welche Plattform, aber es kommt eine Fallout-Serie. Freust du dich darauf oder hast du davon gehört?
Ja, ich glaube, ich habe schon irgendwelche Bilder gesehen. Gibt es schon einen Trailer? Irgendwas habe ich hier auf jeden Fall schon gesehen. Und ich glaube, das sieht schon ganz interessant aus. Also.
Ja. Ich werde es mir anschauen. Ja, also ich mag so Sci-Fi-Sachen generell. Also vielleicht kommt dann auch bei mir noch so ein bisschen Nachschub-Hype, nachdem ich die Serie geschaut habe. Das kann auch sein. Finde ich spannend. Dann, ja?
Hast du Spiele gespielt, irgendeins davon?
Also ja, vielleicht gab es mal ein Fallout, was irgendwie so Third-Person-Vogelperspektive war, schon, weiß nicht, vor 20, 25 Jahren.
Ja, ich glaube, die ersten zwei oder so waren. Aber die kenne ich zum Beispiel gar nicht, da kenne ich nur Bilder. Aber ich habe den dritten New Vegas und den vierten zumindest angespielt.
Okay, da hast du schon
ich
mehr
glaub,
gesehen.
Ich glaube, bei New Vegas ist es dann eher in Mods ausgeartet. Und habe ich dann nie durchgespielt oder so und ja.
Okay, krass. Ja, ich glaube, ich habe das mal bei meinem Bruder gesehen, als er das damals gespielt hat. Und ich glaube, der war auch ein Riesenfan von diesen Vogelperspektiven Fallout-Spielen damals. Ich weiß auf jeden Fall, dass es eine große Beliebtheit hat. Ne? Ich frage mich halt nur genau, ob die, das war bei anderen Folgen schon gewesen in der Universe Beyond-Folge, wenn das Franchise nicht so stark in die ähnelt mit dem Lore von MTG, ob die Leute lange dabei bleiben oder sagen, ich hau mir das einmal das Set und dann war es das für mich. Oder ob die Leute dann reingezogen werden und sagen, naja, aber mich interessiert eher Sci-Fi. Und das Magic hat ja mit Sci-Fi jetzt nicht so viel zu tun. Das ist halt so dann die Frage, oder ob das so ankommen kann. Oder die futuristischen Sachen einfach. Aber wir haben noch einen weiteren Kommentar von Yamax91 bekommen. Es sind ein paar sehr spannende Karten für Commander dabei. Alles in allem interessiert mich das Thema aber nicht sonderlich. Für mich startet das Magic ja erst mit Outlaws of Thunder Junction. Das nächste Set. Wer die Podcast-Folge mit Tobi von mir Anfang des Jahres gehört hat, weiß auch, dass Tobi sich auf dieses Set sehr freut. Ja, das wird auch sehr spannend. Hast du da schon die ersten Spoiler schon genossen? Wie...
Das war Oko, oder? Oko
Ja,
war das
zum
Oko?
Beispiel, ja,
Ja,
genau.
Oko.
Ja, also ich denk auch, also es gibt ein paar sehr coole Karten. Wir haben uns ja auch ein paar rausgesucht aus dem Set, deswegen stimme ich dem zu. Also ich bin gehypt auf so ein paar Karten aus dem Set von Fallout jetzt speziell. Aber Outlaws of Thunder Junction schaut auch spannend aus, zumindest. Genau. Und dann hat noch Trash Mouse geschrieben, Artworks sind ganz launig, finde aber, dass es gar nicht zu Magic passt und in puncto Flavor und habe keinerlei persönlichen Bezug zu Fallout. Ist für mich schlicht irgendein letztlich belangloses Game und kann mit so etwas wie Lord of the Rings nicht mithalten. Belanglos würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt ein Franchise einfach. Es gibt auch eine sehr große Fanbase, glaube ich, zu den Fallout-Games. Also so ist es nicht. Die Frage ist halt nur, weil es eben nicht von der Magic Lore übereinstimmt, ist so ein bisschen zumindest, dass es, ob das dann Leute wirklich langfristig ins Hobby holt, ich weiß es nicht, aber denkst du vielleicht auch, oder?
Ich würde sagen, es passt vielleicht ganz oder zumindest so ein bisschen mehr zu den
Oh ja.
Warhammer-Karten.
Auf jeden Fall. Ja, denke ich auch, ja. Ja, das waren so eure Eindrücke von dem Set. Jetzt gehen wir in die Hauptphase, Tobi. Und bevor wir auf die Karten eingehen, die wir uns rausgesucht haben, müssen wir natürlich auf die neuen Mechaniken des Sets eingehen. Es gibt genau zwei neue Mechaniken. Es gibt auch wiederkehrende Mechaniken. Wir schauen uns aber in der Regel immer nur die neuen an und bewerten die ein bisschen für Commander, ob die sinnvoll sind, spielbar sind und auch passen. Und die erste neue Mechanik, die kommt, sind die Altmetall-Spielsteine. Tobi, willst du die Altmetall-Spielsteine mal vorstellen?
Genau, also das ist ein neues Spielstein-Artefakt, Altmetall. Das kann man tappen und opfere dieses Artefakt. Schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Ich fand interessant, wie schneidet Altmetall im Vergleich zu Schatzspielsteinen ab. Und ich würde sagen, sie sind wahrscheinlich relativ nah beieinander, aber ich glaube, Altmetall könnte sogar ein Ticken besser sein oder halt vom Value, würde ich jetzt mal sagen. Klar, ohne Mana kannst du auch mit der Karte nichts anfangen. Dass du sie nur als Hexerei aktivieren kannst oder Hexereigeschwindigkeit, ist natürlich ein Nachteil. Das heißt, du kannst nicht, wenn du irgendwie 10 Altmetall da liegen hast und dann irgendwie einen Counterspell im gegnerischen Zug suchen damit oder irgendwie oder Interaktion damit suchen. Das funktioniert nicht. Aber meistens möchte man wahrscheinlich das E nur in seinen eigenen Zug aktivieren, wenn man noch Mana offen hat, damit man auch irgendwie die Karten spielen kann. Und ja, und das ist nur in diesem Zug, nicht bis zu deinem nächsten oder so, wie es ja auch bei manchen Karten heißt.
Ich
Aber
bin,
ja.
ja, ich sehe es ähnlich wie du tatsächlich. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schicke Mechanik. Es ist eine Mechanik, die mich auch sehr überzeugt von dem, dass sie in Commander auch Spiel sehen wird. Einfach auch außerhalb von diesen Fallout-Decks, einfach weil es ist Card Advantage auf dem Token drauf und du musst dafür keine Mana ausgeben. Wir kennen ja schon Hinweisspielsteine, da zahlt man zwei Mana für eine Karte zu ziehen. Das ist schon so, manchmal will man es gar nicht unbedingt machen, weil man sagt, ich brauche jetzt zwei Mana für irgendwas anderes. Aber wenn ich Card Advantage bekommen mit einfach nur einen Artefakt-Spielstein opfern. Also, das ist schon ziemlich gut. Also, da kann ich mir auch vorstellen, wenn die Karten, die dahinter sind, auch gut sind, dass die auch Play sehen werden, auf jeden Fall. Ja, sehr starke
So ein
Mechanik.
bisschen die Fähigkeit von Professional Facebreaker, der quasi Schatzspielsteine opfern kann, um Karten zu exilen.
Genau.
Aber der, glaube ich, kann das ja auch in Instant Speed. Ja.
Ja, da könnte das ein Instant Speed. Aber sehe ich auch so. Also, es ist definitiv eine sehr spannende Mechanik. Ich fand es halt gleich so krass, dass es halt gar keine Kosten hat, einfach. Ich meine, klar, es ist eine Hexerei, aber du musst keine Mana zahlen. Da sagst du, okay, hört sich sehr spielbar an für mich und ist wahrscheinlich eine der stärkeren Mechaniken in letzter Zeit, die neu rausgekommen sind. Für Commander zumindest, ja. Ja, sehr cool. Es gibt noch eine weitere neue Mechanik, das sind die Verstrahlungsmarken. Verstrahlung sagt, zu Beginn deiner Hauptphase, vor dem Kampf und falls du Verstrahlungsmarken hast, millst du entsprechend viele Karten. Für jede auf diese Weise gemillte Nicht-Landkarte verlierst du einen Lebenspunkt und eine Verstrahlungsmarke. Das heißt, wenn du fünf Verstrahlungsmarken auf dir drauflegen hast und du millst drei Länder unter den fünf Karten, die du millst, dann verlierst du zwei Leben und zwei von diesen Countern hast noch drei auf dir drauflegen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, das Problem ist bei dieser Mechanik generell ist, dass sehr, sehr viele von den neuen Karten, die das sagen, es für alle Gegner machen. Also quasi jeder Gegner bekommt, also es gibt Karten, die das sagen, jeder Ge oder jeder Spieler bekommt Verstrahlungsmarken. Und da bin ich der Meinung, man will vielleicht manchmal nicht, dass andere Leute millen dürfen, weil sie vielleicht Friedhof-Decks spielen oder irgendwas aus dem Friedhof machen wollen, eh, wo es dann sogar noch mehr wert ist, wenn es im Friedhof liegt. Deswegen bin ich von der Mechanik jetzt, zumindest wenn es alle Spieler betrifft, nicht so überzeugt. Was denkst du?
Ja, ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht so stark, aber ich finde es auf jeden Fall flavormäßig sehr cool.
Ja.
Ja, Verstrahlung ist ja das große Thema in dem Spiel und das finde ich, haben sie schon irgendwie cool gemacht, auch wenn es jetzt nicht so mächtig ist. Weiß nicht, ich glaub, Verstrahlung ist in dem Spiel schon sehr gefährlich.
Schoner.
Aber
Ja.
ja, es ist ein bisschen, ja, es kann ganz gut sein, aber kann auch, ja, eher negativ sein.
Ja, genau. Man kann halt damit noch ein bisschen mehr interagieren, ne? Es gibt jetzt auch in einem Deck, was das hat, diese Wucherung-Mechanik kommt zurück, also Proliferation, wo man sagen kann, okay, ich erhöhe einfach die Anzahl an Marken auf jedem Spieler, die Gegner, und versuche sie damit zu töten. Das ist ja auch eine valide Strategie. Aber wenn man jetzt sagt, ich will einfach nur diese Mechanik mitspielen, kann es halt sein, dass man eben auch den Gegnern mit in die Karten reinspielt. Und deswegen. Aber ja, vom Flavor her ist es interessant. Wahrscheinlich hätten sie es dann irgendwie sagen müssen, man verliert 3 Leben pro Karte. Dann wäre es vielleicht gefährlich genug gewesen wie Fallout.
Ja, außer man schafft es irgendwie da sehr, sehr viele Counter draufzulegen. Also da kann man, glaube ich, auch
Ja.
schon ganz, ganz gut Leben verlieren. Ne?
Ja, das könnte sein. Ja. Wäre vielleicht auch eine interessante Idee für mein Phoenix-Mildeck. Naja, muss ich mal schauen, ob ich da
Das
irgendwas
stimmt.
einarbeiten kann. Ja. Ja, das sind die neuen Mechaniken. Wie gesagt, es gibt dann noch wiederkehrende Mechaniken. Ich glaube, es war Proliferate und noch eine, die mir gerade entfallen ist. Aber wir sprechen ja erstmal über die neuen Mechaniken und dann jetzt über unsere besten Karten aus dem Set für die 99. Und Tobi, der Gast darf am Anfang, deswegen stell mal deine erste Karte vor.
Also ich habe mir da zuerst Nerdwood rausgesucht, für zwei farblose ein blaues, eine Verzauberung Aura, verzaubert eine Kreatur und wenn die Nerdwood ins Spiel kommt, ziehe zwei Karten. Und die verzauberte Kreatur du hast keine maximale Handkartenzahl und immer wenn diese Kreatur angreift und falls du 10 oder mehr Karten auf der Hand hast, erhältst du +10/+10 bis zum Ende des Zuges. Und ich fand die cool, weil sie irgendwie ein cooler Weg ist, für einen Control Commander zum Beispiel das Spiel zu beenden. Also ich habe mir gedacht, also ein Control Commander, der am besten viele Karten zieht und irgendwie Evasion fliegend oder irgendwas hat, um gut durchzukommen und dass man da quasi so dann das Spiel zwar vielleicht jetzt nicht so auf ganz schnell finisht, aber irgendwie, also deswegen fand ich die Karte witzig und vor allem finde ich für 3 Mana diese zwei Karten ziehen, das
Ist
ist
gut.
schon mal solide. Also ja, die Karte ist auf jeden Fall, auch wenn man jetzt die +10/+10 nicht bekommt, weil man nicht so viele Karten hat, hat die ihren Job erledigt, sobald sie auf dem Feld ist. Also wenn sie removed wird, ist nicht so schlimm. Man hat schon mal zwei Karten dafür bekommen und deswegen finde ich die auf jeden Fall schon mal sehr cool. Und da habe ich mir gedacht, eben dieser Talion, der Großzügige, für zwei farblose ein blaues und ein schwarzes Mana, legendäre Kreatur, Feenwesen, Adliger, dass der eben ein guter Commander dafür wäre. Der hat nämlich fliegend und so wie Talion, der Großzügige, ins Spiel kommt, bestimme eine Zahl von 1 bis 10. Immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch mit Mana-Betrag, Stärke oder Widerstandskraft gleich der bestimmten Zahl wirkt, verliert jener Spieler 2 Lebenspunkte und du ziehst eine Karte. Ich glaube, die Karte habe ich damals auch bei
Top
dir in
10
deinem
war es, glaube ich,
Podcast.
ja.
Ja, ich glaube, da habe ich sie mit vorgestellt. Genau, also ja, also genau, der zieht auf jeden Fall mal viele Karten
Ja,
und hat Fliegen. Deswegen finde ich, ist der schon mal optimale Wahl für diese Karte. Und dann habe ich mir gedacht, die Ivy, die Zauberdiebin, da hast ja du einen Commander-Deck, da habe ich die schon öfter in
Stimmt, ja.
Aktion gesehen. Und da habe ich gedacht, die sollte auch ziemlich gut sein.
Oh ja.
Genau, legendäre Kreatur, Feenwesen, also auch wieder eine Fee. Feenwesen Räuber. Sie hat nämlich auch fliegend. Ist eine 2-1 und immer wenn ein Spieler einen Zauberspruch wirkt, der nur eine einzelne Kreatur, die nicht Ivy, die Zauberdiebin ist, als Ziel hat, kannst du den Zauberspruch kopieren. Die Kopie hat Ivy als Ziel. Genau, also damit kann man ja dann vier Karten schon mal ziehen
Oh ja.
und ist schon mal deutlich näher an den 10. Genau, und der Commander kommt auch mit Fliegen gut durch.
Ja, das stimmt, ja. Und vor allem, wenn ein Gegner die Karte spielt und man selber Ivy hat, kann man es auch kopieren. Das ist halt auch lustig. Ja, nee, ich finde die Karte auch ziemlich gut. Ich hatte auch überlegt, die auf die Liste zu nehmen, denn ich hatte ja Danny Pink aus den Doctor Who Decks in den Top 5 Commandern drin. Und Ove hat ihn tatsächlich mal im Stream gespielt und hat unglaublich viele Karten gezogen. Ich lese nochmal kurz vor, was er kann. Für 3 und Blau eine legendäre Kreatur, Mensch, Soldat, Berater, hat 4, 3 und Mentor. Das heißt, immer wenn er angreift, legst du eine 1-1-Marke auf eine angreifende Kreatur deiner Wahl, die geringere Stärke hat. Und Kreaturen, die du kontrollierst, haben immer, wenn zum ersten Mal in einem Zug eine oder mehrere Marken auf diese Kreatur gelegt werden, ziehe eine Karte. Er hat so viele Karten gezogen, es ist unglaublich. Er musste auch immer abwerfen. Wenn du
Vielen
diese Aura da hast, dann ist er einfach mal riesig groß. Du hast schon noch Kreaturen. Er hat dann noch fliegende Kreaturen. Das ist ja ein monoblaues Deck an der Stelle. Ja, ziehst nochmal Karten. Und dann ziehst du noch Karten, weil irgendwo 1-1-Marken drauf sind, hast du keine maximale Handkartenzahl. Und ja, es ist schon eine sehr lustige Karte. Also, die habe ich mir auch schon überlegt, aber fand gut, dass du sie in deiner Liste hattest. Ich habe mir als Nummer 5, wie es die Tradition möchte, eine Janky-Combo, die mit der Karte einhergeht, drin. Und zwar geht es bei meiner Karte, die ich mir rausgesucht habe, um Jason Bright, Prophet der Leuchtenden. Kostet 2 und Blau, ist eine legendäre Kreatur, Zombie, Mutant, Berater, hat 2-3 und sagt, immer wenn ein Zombie oder ein Mutant, den du kontrollierst, stirbt und falls seine Stärke ungleich seiner Basisstärke war, ziehe eine Karte. Dann noch Flieger, grüß mir die Sonne als Effekt. Für 2 Mana opfere eine Kreatur. Lege eine 1-1-Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Sie erhält Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Und ich dachte mir, die Karte sieht aus, als ob man da irgendwie eine Janky-Combo draus machen kann. Das Einzige, was man braucht, ist irgendein Lord-Effekt, der sagt, dass alle stärker werden und dann die Möglichkeit, immer wieder spielen und opfern zu können. Und da gibt es eine bekannte Combo mit Zombies. Das ist mit dem Grabkriecher oder Gravecrawler für ein schwarzes Kreatur-Zombie 2-1. Der kann nicht blocken, aber du kannst ihn aus deinem Friedhof wirken, solange du einen Zombie kontrollierst. Und Jason Bright ist ein Zombie. Also man könnte jetzt in einem schwarz-blauen Deck beide spielen. Und mit der Todesbaron zum Beispiel, der sagt für 1 und 2 schwarze Kreatur, Zombie Zauberer, 2-2 und sagt Skelette, die du kontrollierst und andere Zombies, die du kontrollierst, erhalten plus 1 und haben Todesberührung. Das heißt, somit ist er schon stärker. Aber wie runden wir diese ganze Combo ab? Natürlich mit einem phyrexianischen Altar für 3 generische, ein Artefakt, opfere eine Kreatur, erzeuge ein Mana einer beliebigen Farbe. Und dann opfert man den Grabkriecher, kriegt ein schwarzes Mana im Pool. Man zieht eine Karte durch den Jason Bright und weil er nämlich stärker war, dann eine 3-2 war in dem Fall. Und dann hat man ja noch einen Zombie da liegen und kann dann mit dem einen Schwarzen den wieder spielen und wieder opfern, wieder spielen, wieder opfern und kann dann Deck ziehen. Also, ist vielleicht nicht die spannendste Combo, es gibt schon noch lustigere, aber ich dachte mir so, ja, da gibt es bestimmt Möglichkeiten, den zu brechen. Da steht nicht once a turn, also nur einmal pro Zug, sondern generell drauf. Ja, was denkst du?
Ja, ich find den allgemein für einen Zombie-Deck oder Mutanten-Deck auf jeden Fall eine gute Karte. Und ja, ich würde auch sagen, diese Combo sollte auch im Casual in Ordnung sein. Ist ja doch relativ aufwendig mit den
Vier
ganzen
Karten Combo.
Karten, also 4-Karten-Combo, ja. Ja, ich hab mir gedacht, ich suche mal da eine von den neuen Karten, einen Mutanten raus, der ganz gut sein müsste mit dieser Karte. Und zwar die lästige Red Möwe. Und Red müsste für Radiation, beziehungsweise müsste
Mhm.
die Einheit für die Verstrahlung sein.
Mhm.
Genau, die kostet ein farbloses, ein blaues. Kreatur, Vogel, Mutant, fliegend 1-2. Immer wenn die lästige Red-Möwe einem Spieler Kampfschaden zufügt, erhält er 2 Verstrahlungsmarken. Falls er keine Verstrahlungsmarken hat, andernfalls führe Wucherung durch. Genau, also ich finde, Wucherung ist natürlich schon mal gut auch, weil der Jason kann ja hier plus eins Marken auch auf Kreaturen legen.
Ja, genau.
Damit kann man die dann auch erhöhen und natürlich auch die Verstrahlungsmarken. Und er ist ein Mutant, also wenn er stirbt, triggert er auch.
Wenn er stimmt mit der 1-1-Marke, die er verteilen kann, na ne? Klar. Ja. Ja, wie gesagt, lustige Kombinationen. Wie gesagt, ich mag das manchmal so ein bisschen zu überlegen, gibt es irgendwelche Karten, die man irgendwie blöd brechen kann, jetzt nicht total schnell und einfach, sondern irgendwie mit ein paar Hups. Und das ist jetzt keine unbekannte Kombo damit, aber ich finde es irgendwie ganz lustig. Ja, was ist denn deine nächste Karte, die du rausgesucht hast, Tobi?
Ich habe den Waffenkammer-Paladin rausgesucht für ein farbloses, ein rotes, ein weißes Mana. Kreatur, Mensch, Ritter, 3-3, verursacht Trampelschaden. Immer wenn du einen Aura- oder Ausrüstungszauber wirkst, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst jene Karte bis zum Ende deines nächsten Zuges spielen. Und ja, die Karte habe ich gesehen und habe gedacht, sofort gedacht, die muss in mein Nahiri Deck. Genau, weil eben, also die Nahiri geschmiedet in Zorn. 4-4 farblose, ein rotes, ein weißes Mana. 5-4 legendäre Kreatur Core Handwerker. Hat Affinität zu Ausrüstungen. Und immer wenn eine ausgerüstete Kreatur, die du kontrollierst, angreift, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie in diesem Zug spielen. Du kannst Ausrüstungszaubersprüche auf diese Weise wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Und bei dem Deck habe ich mir eh schon öfter, beziehungsweise hat er auch schon Karten drin, die so ein bisschen auch mit diesem aus dem Exil spielen, da irgendwie noch profitieren. Und die Karte würde das ja auch nochmal fördern. Also wenn es da noch ein paar mehr Karten, also ich denke, es ist jetzt schon möglich, dass man da ein cooles Deck bauen könnte, das dann quasi also nicht nur ein Standard-Equipment-Deck, sage ich jetzt mal, ist, sondern auch davon profitieren möchte, aus dem Exil zu spielen, Karten zu spielen. Und deswegen ist die, finde ich die auf jeden Fall schon mal sehr interessant für das Deck. Und ja, natürlich, also einfach generell ist sie natürlich sehr gut für Auren und Equipment-Decks. Und da habe ich noch gemeint, dass eben der Kellan Feenblut für 2 farblos ein rotes Mana gut sein könnte, weil der würde dann beides so ein bisschen abdecken. Also den kann man auch als Auren Commander bauen. Weil ich glaube, in Rot-Weiß gibt es gar nicht so viele Auren-Commander, die sind dann meistens eher weiß-grün oder so. Da gibt's, also ein paar gibt es schon.
Ja.
Aber genau, der wäre eben das, also genau das liegende Kreatur Mensch, Feenwesen, 2-2. Und der kann auf Abenteuer gehen. Also man kann ihn als Hexerei für ein farbloses, ein weißes spielen. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Aura- oder Ausrüstungskarte, zeige sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Und wenn man den als Kreatur spielt, hat er Doppelschlag und andere Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 1, plus 0 für jede Aura oder Ausrüstung, die an Kellan Feenblut angelegt ist.
Passt ja auch super gut rein, ja. Ja. Also es ist, denke ich mal, generisch. Ich glaube, das kann man problemlos einfach in den Decks spielen, die irgendwie Augen- oder ausrüstungslastig sind. Also das denke ich auch. Also der Waffenkammer-Paladin ist definitiv eine Karte, die man sich überlegen kann, da einfach reinzuslammen. Und man kriegt Value damit. Vor allem das Gute dabei ist, es geht ja bis zum nächsten Zug. Das heißt, man muss ja gar nicht in dem einen Zug spielen, wo man die Karte exilt, was ja auch sehr relevant ist manchmal, wenn man
Genau.
Sachen ausspielt und sagt, ich kann jetzt aber nichts mehr anderes spielen, dann bringt mir das jetzt nicht so viel, aber ich habe ja noch einen Zug Zeit. Also, ja.
Und für Verzauberungen gibt es ja schon so viele Karten, die Karten ziehen, wenn man eine Verzauberung spielt.
Stimmt.
Und für Ausrüstung gibt es noch nicht so viele. Das ist jetzt dann die dritte. Das ist die dritte.
Kann sein. Das RAM gibt es noch. Wie gibt es noch?
Genau, und ins
Überlege ich gerade, aber es gibt ein
den
paar.
Paladin, den anderen Paladin,
Pure Steel Paladin oder was? Ja,
PSD,
oder?
genau, so
Ja,
heißt er.
genau. Ja, nee, stimmt, das ist ein bisschen mehr in der Richtung. Wie würdest du es dann nennen? Es heißt ja bei Aurendecks, vor allem die jetzt grün haben, sind das Enchantresses-Decks, die man spielt. Was wäre das dann das? Equipments-Decks? Nee, keine Ahnung.
Ich glaube, Enchantress-Decks heißen sie auch nur wegen
Kreaturen,
dieser Karte, die auch
Venduren
so heißt.
Enchantress oder so, ne? Ja, stimmt, ja.
Ja, genau.
Dann heißen sie
Und
zukünftig Paladin. Paladin. Paladinse.
ja.
Wäre eine Idee. Ja, aber es geht gleich weiter mit einer Richtung Equipment und zwar oder Ausrüstung. Ich habe mir rausgesucht den Pip-Boy 3000. Für ein generisches, es ist ein Artefakt, eine Ausrüstung und sagt immer, wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, bestimme eines. Inventar sortieren heißt, ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Skill wählen heißt, lege eine +1/+1 Marke auf die Kreatur. Karte benutzen heißt, enttappe bis zu zwei Länder deiner Wahl. Ausrüsten für zwei. Ich finde die deswegen so spannend, weil sie relativ viele Modi hat, die jetzt zwar nicht unbedingt einem Voltron-Deck direkt helfen, weil man ja die Kreatur zwar stärker machen kann mit der +1/+1 Marke, aber ich vermute mal, das ist der Modus, den man nicht so häufig nimmt. Denn die Utility in dem ist eigentlich, dass man entweder Card Advantage bekommt, weil man sagt, ich brauche Karten, ziehe eine nach, werf dann eine ab. Beziehungsweise, man stellt sich das vor, dass man sagt, okay, ich kann die jetzt raushauen und equippen, ich bin dann aber komplett ausgetappt. Das ist ja meistens dann so ein Punkt, wo man sagt, naja gut, ich muss schauen, dass ich durchkomme oder hoffen, dass er jetzt keinen Removal hat. Aber wenn du dann den dritten Modus wählst und zwei Länder enttappst, hast du quasi gerampt, beziehungsweise hast nochmal Möglichkeit, Interaktion zu spielen. Deswegen fand ich die ziemlich spannend. Was hältst du von der Karte?
Ja, würde ich auch sagen. Vor allem, sie ist halt sehr flexibel einsetzbar. Ich würde sagen, wahrscheinlich fast für jeden Ausrüstungskommander interessant. Schon vor allem, die kostet nur eins. Also zusammen mit dem Waffenkammer-Paladin auch schon mal gut.
Stimmt.
Günstige Ausrüstung, um gleich eine Karte zu exilen. Und allgemein mit den anderen, die Karten ziehen, auch natürlich. Genau, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, günstige Ausrüstung, immer von Vorteil. Und ich habe mir gedacht, wo sie vielleicht auch gut wäre, wäre vielleicht mit Karlag. Die kostet vier farblose, ein rotes Mana, ist eine 5-4 legendäre Kreatur, Tiefling Barbar. Und immer wenn du angreifst und falls es die erste Kampfphase des Zuges ist, enttappe alle angreifenden Kreaturen. Sie erhalten Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Nach dieser Phase gibt es eine zusätzliche Kampfphase. Und genau aus dem Grund, dass man eben mehrere Kampfphasen hat und damit also mehrere Trigger von dieser Karte bekommt,
Ja.
Dann ist ja auch noch mal, kann man sie noch mal ein bisschen besser ausnutzen und
Und vor allem ist es ja nur ein Attack-Trigger. Also man muss ja nur angreifen, du musst nicht connecten. Das ist halt auch so, was mich dann sehr reizt in solchen Karten, dass sie halt nicht zwangsweise Kampfschaden machen müssen, weil manchmal schafft man es halt nicht und dann bringt der Effekt halt nicht. Ne? Deswegen, ja, finde ich auch eine super Sache. Man kann sie theoretisch auch mit Ursas Saga raussuchen, ne, weil es ein Mana kostet. Null ein Mana-Sachen kann man damit raussuchen in dem letzten Kapitel. Ja, eine sehr versatile Karte.
Und zum Kartendesign, weil dieser Pip-Boy, das ist ja in den Fallout-Spielen dann quasi dein UI. Also da hast du dann dein Inventar und alles. Und deswegen, ja, ist das auch eigentlich ganz cool mit diesen ganzen Optionen, weil da levelst du da drin auch und
Ah,
ja,
okay.
tust deine Skillpunkte oder
Ja,
Perks,
stimmt.
glaube ich. Ja.
Ja, das ist eine coole Sache, ne? Mit den verschiedenen Modi auch. Ne? Das passt so
Genau.
ein bisschen zu so einem Interface dann. Ne? Ja, das
Genau.
ist cool. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Tobi, deine nächste Karte.
Genau, meine Nummer 3 ist Curry Emergente Intelligenz. Für ein farbloses, ein blaues Mana, 1-3, legendäre Artefaktkreatur Roboter. Immer wenn Curry Emergente Intelligenz einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe so viele Karten, wie ihre Basisstärke beträgt. Und für ein farbloses, ein blaues, schicke eine andere Nichtspielstein-Artefaktkreatur, die du kontrollierst, ins Exil. Curry wird zu einer Kopie der ins Exil geschickten Kreatur Außer, dass sie immer, wenn diese Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe so viele Karten, wie ihre Basisstärke beträgt hat. Genau, also ich finde allgemein Karten, die andere Karten kopieren können, sind meistens interessant. Und die finde ich cool, weil sie sehr flexibel einsetzbar ist. Weil sie zum einen, also das geht, der zweite Effekt geht ja auch einfach in Instant Speed. Also sie kann quasi deine anderen Kreaturen in irgendeiner Art ein bisschen schützen, beziehungsweise sie wird dann selber zu dieser Kreatur. Also wenn du quasi eine andere Kreatur dann vor einem Removal retten möchtest, also nicht wirklich retten, aber du hast dann die Kreatur nochmal. Genau, das find ich schon mal sehr, sehr cool. Und natürlich dann das Kartenziehen, das ist natürlich auch immer interessant. Und wenn man da eine große Kreatur, am besten auch irgendwie mit Evasion fliegend oder irgendwas, kopiert, dann kann man da auch viele Karten ziehen. Also man darf, kann die natürlich dann nicht irgendwie noch weiter verstärken, weil das ist ja die Basisstärke. Aber ja, so ein 5-5er oder sowas, da sieht man dann auch sehr viele Karten. Zum Beispiel habe ich mir gedacht, Jerome Sphinx Hegemon für drei farblose, ein weißes, ein blaues, ein schwarzes Mana. Das ist eben eine 5-5 legendäre Artefaktkreatur Sphinx. Sie ist fliegend. Und wenn Charum Sphinx Hegemon ins Spiel kommt, kannst du eine Artefaktkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Der Commander, glaube ich, war früher relativ beliebt. Mittlerweile, ja, gibt es mittlerweile auch viele, viele andere Sachen in Esper. Aber genau, er ist eine Kreatur. Also den kann man also eine legendäre Artefaktkreatur, die man auch als Commander benutzen kann. Sie ist 5-5, sie ist fliegend, also das wären schon mal gute Voraussetzungen, dann einen 5-5 Flieger zu haben, der einen 5 Karten ziehen kann.
Ist gut, ja.
Das ist schon mal cool. Klar, du kriegst diesen Enter the Battlefield-Effekt dann nicht mehr, weil
Schon auf Spielfeld
Kuri
ist,
wird
ja.
dann, genau, ist ja schon auf dem Spielfeld. Also das ist vielleicht jetzt nicht, ja, das wäre natürlich noch besser, aber ich würde trotzdem sagen, vor allem, das ist ja auch ein Commander, der allgemein sehr viele Artefakte Karten in dem Deck haben will. Also da gibt es dann wahrscheinlich noch andere Ziele, die man da auch hätte für diese Karte. Und man kann ihn dann auch wieder spielen. Also man kann in dem Fall ja dann doch wieder den ETB bekommen, wenn man das
Nutzen,
möchte.
ja, genau.
Genau. Genau, also deswegen finde ich gute Combo. Und ja, natürlich hat man dann noch sowas wie den Schandstahl-Koloss für 12 farblose Mana. 11-11 Artefaktkreatur Golem verursacht Trampelschaden, infizieren unzerstörbar. Falls der Schandstahl-Koloss von irgendwoher auf einen Friedhof gelegt würde, zeige den Schandstahl-Koloss stattdessen offen vor und mische ihn in die Bibliothek seines Besitzers. Und den habe ich mir gedacht, das ist mehr so stellvertretend für irgendwas richtig krasses, eine richtig krasse Artefaktkreatur. Und was man dann natürlich auch machen kann, ist zum Beispiel, wenn man Curry und diesen Schandstahl-Koloss theoretisch hätte, mit beiden angreifen und dann, je nachdem, wer geblockt wird, kann man ja dann auch schnell einfach mal Curry zu diesem Schandstahl-Koloss machen, wenn alle ihn blocken und kann dann so durchkommen und dann auch noch ein paar Karten ziehen. Also ja, ich finde die Karte einfach cool, dass man da die so flexibel einsetzen kann, dass sie retten kann, dass man im Kampf irgendwie durchkommen kann. Also genau, ich würde diese Fähigkeit wahrscheinlich immer einsetzen, wenn ich mir dann sicher sein kann, ich kann jetzt diese Karten dann auch ziehen.
Ja, das denke ich auch. Ich überlege gerade, ne, das hat gerade so ein bisschen in meinem Kopf wieder gerattert. So, das passiert manchmal aber zwischendurch in den Folgen. Wenn man noch Rot hinzufügt und man hat Sneak Attack, dann wird es mies. Weil dann sagst du, okay, ich klatsche jetzt den Curie raus, danach kommt Sneak Attack für drei und roten Verzauberungen, die für ein rotes sagt, du darfst eine Kreatur von der Hand aufs Spielfeld legen, die musst du am Ende, glaube ich, opfern, ne? Und dann sagst du, die hat auch noch Eile, aber das ist egal. Du nimmst den Schandstahl-Koloss, klatscht den aufs Spielfeld für ein rotes und tust ihn für zwei Mana kopieren.
Ja, klar. Das
Das
ist
wäre
dann
lustig.
noch mal krasser, ja.
Ja, gefällt mir auch ziemlich gut. Es geht weiter mit Artefaktsachen oder beziehungsweise mit Ausrüstung auf meiner Seite. Eine Karte, die ich auch unheimlich witzig finde, relativ sogar ziemlich stark tatsächlich. Und zwar die Inventarverwaltung. Das ist für Rot und Weiß ein Spontanzauber und hat Sekundenbruchteil. Haben wir jetzt nicht mehr, schon lange nicht mehr gesehen, glaube ich, auf Karten selber. Oder nicht so häufig zumindest. Und zwar, solange dieser Zauberspruch sich auf dem Stapel befindet, können Spieler keine Zaubersprüche wirken oder Fähigkeiten aktivieren, die keine Mana-Fähigkeiten sind. Und dann noch, du kannst Auren und Ausrüstungen, die du kontrollierst, an beliebige Kreaturen, die du kontrollierst, anlegen. Was nicht so richtig ersichtlich ist im deutschen Text, da steht nichts von Target Creature, wenn man sich den Oracle-Text in Englisch anschaut. Das heißt, man kann theoretisch Auren und Equipments oder Ausrüstungen an Kreaturen anlegen, die Verhülltheit haben oder Shroud, die jetzt nicht Ziel von Zaubern werden können, weil es hat das ja nicht als Ziel. Du kannst es einfach anlegen an eine Kreatur. Finde ich ziemlich stark und auch generell wahrscheinlich eine Finisher-Karte im richtigen Deck. Und du hast vorhin Nahiri gesagt, ne, ich kenne das ja. Wir haben letztens mal wieder gespielt, wenn die ganzen Ausrüstungen auf dem Spielfeld liegen und du sagst, okay, ich greife jetzt einfach mal an und schau mal, was der Gegner macht. Und die Kreatur, die durchkommen kann, die kriegt einfach alle Equipments und du bist raus. Also, die fand ich saukrass. Was denkst du?
Ja, ich finde es auch gut. Mir ist sofort eine Karte, die ich auch in Nahiri spiele, nämlich Magnetischer Diebstahl für ein rotes Mana, einen Spontanzauber. Lege eine Ausrüstung deiner Wahl an eine Kreatur deiner Wahl. Die ist mir da sofort eingefallen. Die ist natürlich vom Effekt her deutlich schlechter. Sie kostet dafür nur ein rotes Mana. Aber ich weiß nicht, vielleicht würde ich dann vielleicht beide spielen. Ja, es sind beide, also klar, haben die den Nachteil, dass man sie nur einmal einsetzen kann. Gibt ja noch ein paar andere Karten, die jetzt das irgendwie kostenlos equippen lassen, die das dann häufiger tun können, solange sie auf dem Feld
Genau.
liegen und so. Aber die sieht man halt auch nicht kommen.
Ja.
Und ja, also ich finde da ein paar von denen in so einem Equipment-Deck zu haben, ist schon gut, einfach, dass man irgendwie so ein paar Antworten hat, dass man irgendwie eine Kreatur schützen kann, wenn man ihm quasi das Hexproof-Equipment dann schnell aufs ihr gibt. Also,
Oder
so
das
sehe ich es.
Dodgen, dass du sagst, ich tue es jetzt auf, die eine ist geblockt, ne? Ich tue es auf die ganz kleine, die jetzt dachte, die macht nichts und zack, kommen auf einmal 20
Genau,
Schaden.
genau,
Also.
genau. Ja, genau. Also ja, sie ist auch wieder sehr flexibel einsetzbar zum Beschützen, ja, genau, zum Finishen. Und dann natürlich das Split Second oder Sekundenbruchteil. Das ist
Das ist so krass.
schon, ja. Ja.
Ja, musst du Morph spielen, dann kannst du es countern vielleicht. Auch nicht so
Unwahrscheinlich.
wahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja. Ja, aber das fand ich halt super krass, einfach weil es kommen jetzt immer mehr Tools für rot-weiß Equipments, Ausrüstungen. Und das ist wieder so ein Puzzlestück, was es nochmal ein bisschen voranbringt, weil du halt nicht drauf reagieren kannst im Normalfall. Und deswegen, ja, fand ich die so gut. Ich glaube, die ist auch relativ teuer in der Vorbestellung aktuell. Aber mal schauen, wie die sich einpendelt. Und jetzt bin
Ja,
ich sehr, sehr gespannt. Ja?
das Set ist allgemein sehr, sehr gut zu Equipment-Decks und
Oh
Auren-Decks.
ja, oh ja. Finde ich auch. Also da gibt es viele interessante Sachen. Deswegen kommt auch so viel unserer Liste vor, weil wir es einfach cool finden. Das ist einfach so. Apropos Auren, Tobi, machen wir weiter.
Meine Nummer 2 ist Sensenmann Sprint. Auch ein interessanter Name, weiß ich jetzt auch nicht genau, was in Fallout, was da gemeint ist. Aber vier farblose Mana, ein rotes Mana, eine Verzauberung, Aura. Sie hat Morbide. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken 3 farblose Mana weniger, falls in diesem Zug eine Kreatur gestorben ist. Verzaubere eine Kreatur. Wenn der Sensenmann Sprint ins Spiel kommt, enttappe jede Kreatur, die du kontrollierst. Falls es deine Hauptphase ist, gibt es nach dieser Phase eine zusätzliche Kampfphase. Die verzauberte Kreatur erhält +2/+2 und hat Eile. Mir ist gerade nur eingefallen, ich denke mal, es könnte ein Perk, könnte so heißen in dem Spiel. Das könnte sein. Aber genau, also diese Karte. Ich finde es ja auf jeden Fall, also vor allem, wenn man diese Bedingungen für diese drei weniger, wenn man das erfüllt, dann kann man hier für 2 Mana eine extra Combat-Phase bekommen. Und das finde ich schon sehr, sehr,
Ja.
sehr, sehr günstig und es ist sehr stark.
Ja.
Und es ist auch nicht schwer, diese Bedingungen zu erfüllen. Also
Ja.
in einem Deck, das eh Kreaturen opfern möchte und vielleicht auch Kreaturen erzeugt, ist sie perfekt. Deswegen habe ich da mir gedacht, in dem Cäsar, in dem neuen Cäsar, Imperator der Legion, da müsste die eigentlich perfekt sein für ein farbloses, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes, legendäre Kreatur, Mensch, Soldat, 4-4. Immer wenn du angreift, das ist richtig vorgelesen, kannst du eine andere Kreatur opfern. Wenn du dies tust, bestimme 2. Erzeuge 2 getappte und angreifende 1-1 rote und weiße Soldat-Kreaturenspielsteine mit Eile. Oder du ziehst eine Karte und verlierst einen Lebenspunkt. Oder Cäsar, Imperator der Legion, fügt einem Gegner deiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie du Kreaturenspielsteine kontrollierst. Genau, und der erfüllt schon mal in sich alles, was man für die Karte braucht. Also er lässt sich eine Kreatur opfern, er erzeugt Tokens, die man leicht opfern kann. Und ja, und damit kann man dann quasi, und er hat einen Angreiftrigger, was ja auch ziemlich cool ist, mit einem extra Combat Step. Und na, ist ja natürlich perfekt. Und ansonsten habe ich noch aus Doctor Who
Jetzt wird's
der Ma
disgusting.
der Master vervielfacht. Für 4 farblose, ein schwarzes, ein rotes Mana, 4-3 legendäre Kreatur, Time Lord, Räuber, der eben Myriad hat. Und die Legendenregel gilt nicht für Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst. Ausgelöste Fähigkeiten, die du kontrollierst, können dich nicht dazu bringen, Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst, zu opfern oder ins Exil zu schicken. Genau, also der verhindert ja, dass seine eigenen Myriad-Tokens nicht geexiled werden. Und klar, da muss man jetzt, also er ermöglicht einem nicht jetzt irgendwas zu opfern, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon hoch, dass irgendeiner dieser Token oder so dann geblockt wird und
Ja.
stirbt. Und wenn man dann gleich nochmal angreifen kann, und vor allem die Karte spielt man ja dann auch erst in der nächsten Hauptphase danach, also das
Genau.
weiß keiner vorher, dass die jetzt kommt, dann kriegst du nochmal ein Combat und kannst nochmal ihn nochmal vervielfachen.
Ja, und selbst wenn man die hardcasten muss, ist es trotzdem noch ziemlich stark. Also ich meine, der Commander ist ja relativ teuer, das heißt, du musst ja so oder so schon ja, die Mana haben, um ihn zu spielen. Das heißt, du wirst auch die Mana haben, um einen Zug drauf, dann eben diese Verzauberung auch hart zu casten, ohne die 3 Mana günstiger.
Stimmt.
Ja, ich weiß noch nicht genau, gab es jemals Combat, extra Combat Steps für 2 Mana, in der Theorie zumindest? Es gibt sowas wie extra Turns, die dann sagen, du verlierst das Spiel danach oder so, aber
Genau,
sonst.
genau. Die habe ich mir auch sofort dann gedacht gehabt, ja, in die Richtung dann.
Ja,
Aber
tust du ja nicht, du machst doch
genau.
noch eine Kampfphase. Ist doch auch nice. Fand ich krass. Also die Karte ist echt gut. Also ich habe sie mir auch schon angeschaut und überlegt, dieses ja, extra Combat Steps sind teilweise echt super stark. Ne? Also ich meine, auch wenn du jetzt sagst, du hast einen mit dem Master, der Master vervielfacht, dann einen Etali liegen, also den alten Etali, der Attack-Trigger hat, wo alle Exile in die oberste Karte, du darfst alle Zauber kostenlos wirken. Und du darfst dann nochmal angreifen und das nochmal machen. Au. Au, das tut weh. Also das, ja.
Ja, leider funktioniert sie für mein Nahset-Deck nicht optimal. Also die Nahset, die einem aus dem Friedhof Nicht-Kreaturen-Zauber widerspielen lassen. Ja, weil du musst ihn ja in deiner Hauptphase spielen und
Ja,
nicht
genau.
im Combat. Deswegen könnte man den dann nicht nochmal verwenden. Das ist leider, ja.
Das ist dann der Nachteil, ja. Ja, aber sehr spannende Karte. Es geht gleich weiter. Diesmal nicht mit einer Aura und nicht mit einer Ausrüstung, aber mit einem Artefakt, was ich ziemlich spannend finde. Und zwar Rose oder Rose, die Cutthroat Raiderin. Für 2 und 2 rot eine legendäre Artefaktkreatur Roboter, hat 3/2 und Erstschlag und Überfall. Am Ende des Kampfes in deinem Zug und falls du in diesem Zug angegriffen hast, erzeuge für jeden Gegner, den du angegriffen hast, einen Altmetallspielstein. Das ist eben der, den man tappt, man opfern kann oder tapfen, wie ich es immer gerne sage, und die oberste Karte ins Exil schickt und sie in diesem Zug spielen darf. Und das nur als Hexerei. Aber immer wenn du ein Altmetall opferst, erzeuge rot. Das heißt, jetzt sind das auch noch gleichzeitig Schätze. Wie geil ist das denn? Und vor allem, sie muss nicht mal selber angreifen. Das ist wirklich so, du legst sie aufs Spielfeld, du greifst sowieso an, vielleicht stirbt eine Kreatur, ist ja egal, du kriegst drei Spielsteine und hast dann nochmal Kartenzieheffekt und alles mit einem drin. Ich habe mir dann noch gedacht, das wäre die perfekte Karte für Broly Glutt, weil der die Spielsteine immer gebrauchen kann. Und wenn die sich ersetzen, also bei dem ist es ja egal, ob die Kreaturspielsteine sterben, wenn es jetzt nur diese 2-1 Mühe Artefaktspielsteine sind, die er selber erzeugt, weil die ersetzen sich ja selbst durch die Junk-Spielsteine. Also auf Englisch heißen die halt Junk. Ja, super spannende Karte. Ich denke mal, für Artefakt-Decks ist es immer eine Überlegung wert. Ich finde die Mechanik ziemlich stark und ich denke mal, das ist wahrscheinlich eine der besten Karten mit dieser Mechanik, Altmetallspielsteine.
Ja,
Denkst du
vor
auch,
allem man muss
oder?
ja nicht mal durchkommen.
Ja, genau. Ich finde es super.
Ja. Also ich finde sie auch sehr, sehr stark. Und ja, ich habe mir gedacht, zum Beispiel zusammen mit dem Chaos-Teufel wäre sie, glaube ich, sehr, sehr gut für ein farbloses, ein schwarzes, ein rotes Mana, 3-3, Kreatur, Teufel. Immer wenn ein Spieler einen permanent opfert, fügt der Chaos-Teufel einem Ziel deiner Wahl einen Schadenspunkt zu.
Oh jo.
Und ja, also der ist natürlich immer gut, wenn man irgendwie irgendwelche Token, die man opfern möchte, erzeugt. Und ja, also und dann zusammen, also ja, wenn man den zusammen mit den Altmetall-Spielsteinen und dann noch vielleicht noch ein paar andere Schätze oder so, dann.
Wie viel Value kann man aus Altmetall-Spielsteinen machen? Chaos-Teufel sagt ja. Das ist einfach.
Ja,
What
aber
the
die Rose auch, sagt auch ja.
Ja. Ja, sagt auch ja, genau. Also, das ist ja sehr geile Karte. Gefällt mir ziemlich gut. Und ja, Tobi, jetzt interessiert alle, was ist deine Nummer 1?
Ich habe da Wildes Ödland, eine Verzauberung für zwei farblose, ein rotes Mana. Übergehe dein Zielsegment. Zu Beginn deines Versorgungssegments schickst du die obersten zwei Karten deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst jene Karten in diesem Zug spielen. Ja, genau, da habe ich mir gedacht, die ist ziemlich cool. Also klar, sie hat erstmal den Nachteil, man zieht keine Karten mehr. Das kann sehr gefährlich sein, wenn man dann nur noch Karten aus dem Exil spielt. Aber es gibt auch sehr viele oder es gibt immer mehr Commander, die davon auch sehr stark profitieren, dass man Karten aus dem Exil spielt. Und für 3 Mana ist auf jeden Fall schon mal gut, weil man zieht quasi eine Karte dann mehr, wenn man den 2 Karten ins Exil schickt. Klar, es ist nicht ganz ziehen. Es kann auch von Vorteil sein, dass die Karten im Exil sind. Damit ist man schon mal für Wheels nicht so anfällig. Und also, ja, die sind da auf jeden Fall erstmal geschützt, weil eigentlich kann so gut wie keiner damit irgendwie was tun. Also er
Stimmt.
kann keiner dir die wegnehmen erstmal. Klar, wenn man sie nicht in diesem Zug spielt, dann sind sie weg. Genau, es ist also nicht bis zu deinem nächsten Zug. Das ist natürlich ja schon eine Einschränkung. Und natürlich kann dir eine Karte das komplette Spiel dann vermiesen, nämlich der Dranitische Magistrat. Für
Oh
ein
ja.
farbloses, ein weißes Mana, 1-3, Kreatur, Mensch, Zauberer. Deine Gegner können Zaubersprüche von nirgendwoher außer aus ihrer Hand wirken.
Das wollte ich
Genau, wenn
auch
der
einfügen. Das
dann.
kann auch Nachteil sein.
Ja, genau, also das ist natürlich die Karte, die vermiest einem dann das Spiel richtig. Vielleicht sollte man die Karte nur spielen, wenn man einen Creature Removal auf der Hand hat. Weil so sicher geht. Zumindest wenn man gegen Weiß spielt und weiß, dass die Gegner sowas spielen. Also ich glaube, vor allem im Casual wird die nicht so oft gespielt.
Glaube ich auch, ja.
Als nicht so gern gesehen zumindest. Aber genau, also dann dieses Risiko muss einem bewusst sein. Aber sie funktioniert dann natürlich super mit zum Beispiel Prosper, der Buchgebundene, für 2 farblose, ein schwarzes, ein rotes Mana, 1-4, legendäre Kreatur, Tiefling, Hexenmeister, mit Todesberührung. Zu Beginn deines Endsegments schickst du die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Du kannst sie bis zum Ende deines nächsten Zuges spielen. Immer wenn du eine Karte aus dem Exil spielst, erzeuge einen Schatzspielstein. Genau, also dann hat man nochmal mehr Möglichkeiten aus dem Exil zu spielen und ja, noch mehr Schätze zu erzeugen mit dem Commander.
Oh ja.
Also ich glaube, ich würde es riskieren, bei dem Commander die zu
Ja,
spielen.
wäre schon gut, ja.
Genau, und
Ja.
dann gibt es auch noch Faldorn, Schreckenswolf, Heroldin für ein farbloses, ein rotes, ein grünes Mana, 3-3, legendäre Kreatur, Mensch, Druide. Immer wenn du einen Zauberspruch aus dem Exil wirkst oder ein Land aus dem Exil unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erzeuge einen 2-2 grünen Wolf-Kreaturenspielstein. Für ein farbloses Tappen wirf eine Karte ab, schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil, du kannst sie in diesem Zug spielen. Genau, also damit kriegt man dann noch mehr Wölfe.
Ja, und die Karte spiele ich auch in einem meiner Decks. Und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ein Gegner diese Verzauberung spielt, die du gerade vorgestellt hast. Und zwar in meinem Rocco-Deck. Weil da würde ich jedes Mal, wenn eine Karte aus dem Exil gespielt würde, eine 1-1-Marke verteilen können und einen Speisespielstein machen. Und das würde mir so dermaßen in die Hände spielen, weil du würdest dann sagen, fuck it, ich spiele einfach alles, was ich habe auf Exil, weil ich will die Sachen spielen und ich kann sie sowieso nur aus dem Exil spielen. Oh. Ja, das kann bei Rocco halt sehr nach hinten losgehen, wenn jemand mir so in die Karten spielt.
Ja, gegen Rocco würde ich dann ein anderes Deck nehmen.
Ich nehme jetzt ein anderes Deck. Ich spiele nicht Prosper gegen Rocco, das macht keinen Spaß. Ja. Ja, das stimmt. Ja, man müsste dann sagen, okay, jeder deckt seinen Commander erst auf und wir spielen mit den Decks, die es liegen. Oder man würde wahrscheinlich die Karte nicht spielen, ausspielen, solange Rocco liegt oder keine Ahnung.
Zumindest kann man seine Karten noch spielen. Ja, ich glaube,
Ja, klar.
Prosper ist allgemein. Rocco ist allgemein sehr gut gegen Prosper, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Also
Ja,
profitiert
genau.
natürlich stark.
Und ich spiele keinen dranitischen Magistrat in dem Deck, das heißt. Also von daher kriege ich halt nur mehr Value und tue die Gegner nicht blocken. Ah ja. Ich finde die auch sehr interessant. Vor allem, vielleicht ist die auch manchmal interessant für Mono-Rote Decks, die auch Probleme haben, irgendwie Karten zu ziehen oder so. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass man nicht unbedingt diesen Effekt braucht, aus dem Exil zu spielen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das sich entwickelt mit der Karte. Aber klar, wenn das Deck davon profitiert, dann ist die wahrscheinlich einfach ein Auto-Include. Und dann kommen wir zu meiner Nummer 1. Da habe ich schon wieder eine Aura. Schon wieder. Und zwar habe ich mir rausgesucht, starker Rücken oder Strong Back für 2 und grün. Eine Verzauberung Aura sagt, verzaubert eine Kreatur. Ausrüsten Fähigkeiten, die du aktivierst und die die verzauberte Kreatur als Ziel haben, kosten beim Aktivieren 3 weniger. Aura-Zaubersprüche, die du wirkst und die du verzauberte Kreatur als Ziel haben, kosten beim Wirken 3 weniger. Und die verzauberte Kreatur erhält plus 2 für jede an sie angelegte Aura und Ausrüstung. Die finde ich deswegen so gut, weil ich gerade ein Deck braue, was ich nicht jetzt nicht unbedingt vorstellen möchte, aber wo die halt super reinpasst. Ich bin gerade während in dem Prozess des Brauen des Decks. Es wird ein Temur-Deck, was auf Equipments ausgehen wird ungefähr. Und es gibt sehr, sehr wenig Effekte in der Farbidentität von Temur, um die Equipkosten zu verringern oder quasi komplett zu umgehen. Und dann kommt diese Karte und ich so, geil, die ist genau für das Deck jetzt perfekt, was ich gerade bauen möchte. Deswegen hat mich das sehr gefreut. Und ich habe natürlich auch noch ein anderes Aurendeck, das habe ich auch letztens wieder im Stream gespielt. Danita Lichtneu-Benalias aus March of the Machine, The Aftermath, dem Zwischenset, dem Epilog-Set. Die ist für 1 grün und weiß eine legendäre Kreatur. Mensch Ritter hat 2-2. Wachsamkeit, Trampelschaden, Lebensverknüpfung. Aber einmal während jedes deiner Züge kannst du eine Aura- oder Ausrüstungszauberspruch aus deinem Friedhof wirken. Und ich habe natürlich in dem Deck ganz viele Auren drin. Ich habe keine Ausrüstung drin, nur Auren. Und die macht mir die Auren ja noch billiger, was immer gut ist. Und ich habe mir schon überlegt, was für eine Karte ich da rauscutten werde. Ich werde sehr wahrscheinlich die paarweisen Probleme rausnehmen, weil ich sowieso schon genug Karten in dem Deck ziehe. Dann packe ich lieber wieder eine Aura rein, die ich dann aus dem Friedhof wirken kann. Ja, was denkst du von der Karte?
Ja, auch würde auch sagen für ja, Auren-Decks und Equipment-Decks. Bei Equipment-Decks, okay, das sind nicht so viele, die grün spielen. Aber genau, würde ich auch sagen, dass das ziemlich Auto-Include ist, wenn man davon viele spielt. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr gut. Und sie Also sie ermutigt einen, glaube ich, so ein bisschen Voltron zu spielen, dass man alles an den Commander anlegt oder zumindest nur an eine Kreatur. Deswegen habe ich mir da jetzt gedacht, den Uriel, der Nebelschleicher, für zwei farblose Rot, Grün und Weiß, legendäre Kreatur, Bestie. Fluchsicher und Uriel, der Nebelschleicher, erhält plus zwei für jede an ihn angelegte Aura. Und er ist eine 5-5. Da würde ich mal sagen, das ist so der alte, der klassische
Voltron-Commander.
Voltron-Aura-Commander. Genau. Und das natürlich mit dem Fluchsicherheit. Fluchsicher ist er dann auf jeden Fall schwer zu removen. Und ja, und die Karte macht ihn dann noch mal deutlich stärker für die Aura und dann alles noch günstig. Also die wäre auf jeden Fall sehr gut in dem Deck.
Ja, vor allem heißt es dann nicht mehr plus zwei, sondern plus vier für jede Aura, die drankommt. Das ist schon richtig übel. Da braucht es nicht lange, außer noch ein bisschen Trampelschaden und dann ist jeder weg, der da irgendwo rumsteht. Ja, sehr, sehr cool. Ich habe den ja auch schon gebaut. Ich habe den aber auseinandergenommen und aus den Teilen von dem Deck ist eben Danita geworden, tatsächlich. Deswegen, aber ja. Ja, ich werde ihn wahrscheinlich nicht nochmal bauen, aber ich finde halt eben, dass sie halt einfach super passt. Und wie gesagt, wenn man Aurendecks mag, dann ist das, denke ich mal, in Grün ein Auto-Include, denn alles um zwei, drei billiger machen zu können, ist schon krass. Also sie ist ja, sie macht sich alle weiteren Auren billiger, als sie so viel, wie sie selber kostet. Also ich meine, drei Mana. Also halt nicht die farbigen, aber boah, das ist schon, das ja.
Ich muss sagen, grundsätzlich ist wahrscheinlich das Ausrüstenfähigkeit, um drei günstiger zu machen, noch besser als
Noch
die
besser, ja.
Auren günstiger, genau, weil wir die Ausrüstenfähigkeiten ja normalerweise nur farbloses Mana kosten,
Genau.
meistens zumindest. Und damit wird es dann bei den meisten quasi auf null reduziert. Aura, da hat man öfter welche, die relativ günstig sind, aber trotzdem
Stimmt,
werden sie dann um ein
ja.
Mana günstiger oder zwei Mana günstiger auf
Das
jeden
ist auch
Fall.
gut, ja. Ja. Du hast recht, ja. Die meisten Auren, die, Quatsch, Ausrüstungen, die sehr gut sind, die kosten 1, 2, 3 zum Equippen, also ein paar Ausnahmen vielleicht. Und wenn man das so betrachtet, dann ist es immer noch krasser eigentlich, dass draufsteht, dass es nicht weniger als 1 reduziert werden kann oder so. Dass man sagt, das heißt, du könntest theoretisch dann anfangen, okay, ich will jetzt hier mein Sword of Feast and Famine, mein Sword of, was weiß ich, Hearth and Home und tust die ganzen Schwerter dran equippen. Na naja, gut, das geht nicht alles wahrscheinlich, weil es Protection von der Farbe bekommen könnte, aber. Du verstehst, was ich meine. Also du kannst es dann halt übertreiben an der Stelle. Das ist halt schon.
Genau. Und dann kann man angreifen und dann wieder alles an einen anderen equipen.
Ja, wobei das, dann wird es nicht mehr günstiger, weil es gilt nur für die ausgerüstete Kreatur, aber ja, das stimmt, ja. Ja, das ist eine ziemlich gute Sache. Ja.
Stimmt.
Okay, dann waren das unsere 10 Karten. Jetzt wird uns mal interessieren, was ist eigentlich eure Lieblingskarte aus Magic oder MTG Fallout für die 99 beziehungsweise Commander. Was haltet ihr von den Mechaniken? Und ja, schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Wir würden gerne sehen, was ihr davon haltet, wie ihr das seht, ob ihr davon was spielen werdet oder es auslasst. Lasst es uns gerne wissen. So, und dann kommen wir zum letzten Teil, Endphase, und zwar zur letzten Folge, die kam relativ gut an von den Anschauzahlen, von den Klickzahlen, wie ich es so gesehen habe. Und zwar gab es Kommentare zur 71. Folge: Taugt Commander als Turnierformat? Mit Gast Mark bzw. MTG Blackset hat gleich MTG Blackset direkt geschrieben: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ich sage: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Komm gerne wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da fällt mir gerade ein, Tobi, hast du die Folge gesehen?
Ja, habe ich.
Oh, ja. Ein sehr spannendes Thema. Ich habe nämlich auch Tobi teilweise konsultiert bezüglich der Vor- und Nachteile, die es halt eben dazu geben könnte, weil ich halt so viel wie möglich reinbringen wollte. Denn du spielst ja auch oder verfolgst zumindest aktiv die CEDH-Szene, ne? Deswegen.
Genau, ich bin sehr interessiert daran, das gerne mal auszuprobieren. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwer reinzukommen, aber ja, ich verfolge da viel Content und ja, schaue auch öfter mal Turniere an im Stream.
Ja, das finde ich ziemlich gut. Deswegen habe ich dich auch dann dazu befragt. Als nächstes hat geschrieben, Card Knights gibt auch Spieler, die rasten mit Swift Configuration aus und nehmen Spieler raus. Schöner Podcast, Jakob. Das ist ein Running Gag. Im letzten Stream, wir haben Dienstag gespielt. das erste Spiel gespielt, ich hatte Magar gespielt und danach wollte ich dann noch einen anderen Commander spielen, habe ich eben Danita gespielt, die ich eben vorgestellt habe. Und ich habe ein mega Missplay gemacht einfach. Ich hatte Danita draußen gehabt und hatte viele Augen dran und dann hatte Card Knights mitgespielt und ja, hatte einen Removal-Spell drauf gemacht und den Removal-Spell noch kopieren können. Und den ersten konnte ich halt mit, was war das gewesen, mit dem Salvage, ne, der eine aus Marsch der Maschine oder was, wo alle permanente Hexproof kriegen und man selber auch und roter und schwarzer Schaden verhindert wird. Und dann kam der nächste kopierte Removal-Spell und ich habe Swift Configuration dran, weil ich mich sehr schlau gefühlt habe. Und dann haben wir weitergespielt und irgendwann fällt mir ein, ey, warte mal, dann ist es ja keine Kreatur mehr, dann fallen die ganzen Auren ab. Zifix. Naja. Hab mich dann im Zug dann von Frau Hase selber getötet mit Karten ziehen, weil ich dachte, ja gut, das ist eh schon spät und ich habe das einfach vercheckt. Ne? Also ja, da habe ich nicht dran gedacht einfach. Das sind so Interaktionen, manchmal vergisst man das, aber ja, passiert, nicht die Welt untergegangen. Ja. Dann hat noch Neocronomicon gespielt, geschrieben, wie immer eine gute Folge und interessante Infos. Und damit ich meine ich nicht das Alter von Blacky, welches ich sogar um einiges älter getippt hätte. Hey, was soll denn das? Und dein Gast hat zum Glück auch nicht ständig die Wörter Yes und Wird im Podcast verwendet. Bin positiv überrascht. Erstens mal Wird und Yes sind keine schlechten Worte. Und Blacky ist noch nicht alt. Ich bin noch älter als Blacky. Also 34 ist ein gutes Alter. Stimmt's, Tobi? Ich meine, du bist noch älter als ich, oder? Naja, gut.
Paar Monate.
Ein paar Monate nur, ja, stimmt, ja, richtig, ja. Okay, sehr gut. Dann Mr. Siki Yukio schreibt: Ich wache heute, ach so, ich wache heute noch nachts auf, weil ich von diesem Spiel mit Blacky träume. Aber man muss es auch schaffen, drei mehr zu zahlen und trotzdem sein Spiel weiterspielen zu können. Die einzige Genugtuung war, als sein Kollege gewonnen hat und mein Deck dabei gespielt hat. Coole Folge, wird jetzt öfter mal reinhören. Norman. Da hatte Blacky erwähnt, dass sie einen Spieler zur Weißglut gebracht haben, weil sie alle Heuristic Study gezahlt haben und er keine einzige Karte gezogen hat. Ja. Man sollte es weniger als Card Draw sehen, sondern eher als Stackspiece, würde ich sagen. Also zumindest vor allem in
Ja.
höher powerigen Levels, da wird dir keiner freiwillig Karten geben. Außer er
Ja,
finisht vielleicht.
das sowieso nicht, ja.
Ja, du zahlst auch immer fleißig deine Heuristic Studies. Also zumindest in den Spielen, die wir gespielt haben. Außer man sagt, okay, jetzt brauche ich diese zweiten Zauber und ich gewinne jetzt das Spiel. Und das Risiko ist es mir wert. Und hoffe nicht, dass der Gegner ein Counterspell zieht oder irgendwas. Aber ja, sehr, sehr witzige Anekdote auf jeden Fall. Dann hat Sebastian Müller noch geschrieben: Sehr interessantes Thema, sehr schöner Beitrag. Mich würde die Deckliste von Blackies Commander Deck interessieren. Das war Dragonlord Orochitai, glaube ich. Es gibt ja diverse Seiten im Internet, die ein Power-Level ausrechnen. Ich würde gerne mal sehen, wie das Deck da beurteilt wird. Und ja, es gibt Seiten, die Power-Level ausrechnen können. Ich habe schon welche gesehen, die meinem Brudiklatt-Deck eine 6 gegeben haben von 10. Also es ist eine Glaskannendeck, aber Tobi, ist es eine 6 von 10?
Es kommt darauf an, wie man es definiert, würde ich sagen. Es ist immer schwierig mit diesen Bewerten von einem Deck. Aber ja, ich würde auch deutlich höhere Nummer. Also ja, ich würde jetzt auch mal mindestens eine 7, aber ich würde es eher auf 8 gehen. Aber kommt natürlich darauf an, welche Bewertungsgrundlage man dafür hernimmt.
Das stimmt. Ja, wenn jetzt im ersten Zug Jewel Lotus kommt, ein Mana Crypt und eine Insel oder so und ich spiele jetzt meinen Commander Turn 1, würde ich mal sagen, es ist nicht unbedingt ein Sechser-Deck. Aber gut, egal. Ich würde es immer mit Vorsicht genießen, was diese Online-Rechner da ausrechnen. Am Ende würde ich immer jemanden drüber schauen lassen, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat und das besser einschätzen kann. Dann hat noch App MTG geschrieben, kleine Ergänzung zum Archon-Format. Es ist vor allem ein 1 versus 1, wie Dual Commander, aka French Commander, und nicht alle gegen alle wie CEDH. Archon ist eher wie Legacy und hat eine eigene Bannlist. CEDH nutzt ja die normale Commander-Bannlist und das ist irgendwie heftig. Das stimmt, hat aber auch, glaube ich, Blacky dann noch gesagt, dass es dann 1 gegen 1 ist in der Folge. Und dass es eine andere Liste hat, glaube ich, hat er auch gesagt. Also, ich denke, Archon ist interessant. Ich wusste auch nicht, dass das ein relativ neues Format ist, Tobi. Wusstest du das?
Ich kenne das ehrlich gesagt noch gar nicht. Also ich
Okay.
kannte Dual Commander,
Ich auch, ja.
das sagt mir was, aber Archon, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gehört.
Ist wohl auch ein relativ neues Format. Also, ich habe auf Twitter dann hat mir jemand geschrieben, dass es 2020, glaube ich, entstanden ist. Also ist noch relativ neu. Aber ich habe jetzt auch nicht sehr hart recherchiert. Ich kannte das Format bis dato auch nicht. Ja, aber wie gesagt, es ist ja spannend, was es halt immer für neue Sachen gibt und vielleicht setzt sich eins davon irgendwann durch. Kann ja sein, ne? Also, dass vielleicht Eichhorn das Format wird, was dann alle spielen werden, wenn sie Turnier-Commander spielen wollen. Dann noch als letztes hat noch Neochronomicon einen sehr guten Punkt angeführt, und zwar, und noch zur Frage, ich denke, Commander wird kein Turnierformat, da es zu anfällig ist für Manipulationen. Es können im Vorfeld Absprachen getätigt werden, wie es schon bei anderen Sportarten der Fall war, wo Leute wie beispielsweise Spieler, Sportler, Schiedsrichter etc. bestochen wurden und dann Wetten auf bestimmte Ausgängesieger von Insidern gemacht wurden oder werden. Was sagst du zu dem Kommentar? Fand ich nämlich sehr spannend.
Also, ich würde sagen, dass das stimmt. Also, das ist bestimmt anfälliger als ein 1 gegen 1 Format. Aber ich würde mal sagen, das ist grundsätzlicher, wie bei
Im
jeder
Sport.
Sportart, wo eben mehrere Menschen beteiligt sind,
Ja.
wo das dann eben möglich ist. Also, ich würde es jetzt nicht als Ausschlusskriterium sehen.
Nee.
Aber natürlich kann das ein Problem sein. Da muss man natürlich dann irgendwie auch Vorkehrungen treffen oder
Ja.
ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es teilweise echt schwierig sein kann, dass herausfinden. Was mir nämlich noch zu dem Thema eingefallen ist, und das hatte ich dann leider nicht mehr ist mir zum Zeitpunkt der Aufnahme mit Blackie dann nicht mehr in den Kopf gekommen. Das habe ich öfter mal so in Spielen gesehen, wie League of Legends zum Beispiel, weil wir auch darüber gesprochen hatten, und zwar Wintrading. Also im Prinzip, dass du sagst, du bist in der Queue drin, also du spielst ein Ranglistenspiel und kennst den gegnerischen Spieler, und der Gegner concedet mehr oder weniger freiwillig, damit du deine Punkte bekommst und höher aufgehst. Natürlich kannst du das nicht zu offensichtlich machen, aber wenn du jetzt an einem CEDH-Tournament am letzten Tisch bist und hast quasi die besten vier Spieler von dem Tournament da sitzen und da sind zwei, die sich gut kennen, Freunde sind oder wie auch immer, und du kannst es vielleicht irgendwie dann schon rausfinden, aber ich denke mal, es wird relativ schwierig, vor allem wenn es offensichtliche Threads von anderen Leuten sind, außer die beiden, die sich kennen, herauszufinden, ob der es jetzt gemacht hat, damit der andere gewinnt oder weil es auch das sinnvollste Play war. Weil ich meine, am Ende des Tages sind es ja keine illegale Sachen, die sie machen. Also ich remove halt irgendwas, was vielleicht für mich jetzt nicht so schlimm ist, aber ich mache es, weil es dem anderen noch viel mehr hilft oder so. Das kann ich mir noch vorstellen, dass das vor allem im höchst kompetitiven Bereich vielleicht zu Schabernack führen kann. Nicht muss, vielleicht ist nur so eine Idee, die mir noch gekommen ist. Was denkst du?
Ja, ich denke auch, also vielleicht, oder wenn man schon irgendwie selber so und so viele Siege hatte und man weiß, man ist schon unter den letzten 8 oder 16 oder so,
Ja.
und dass man dann seinem Kumpel irgendwie einen
Hilft, ja.
Sieg schenkt oder hilft oder sowas,
Ja.
das ist mit
Was?
Sicherheit vorstellbar, ja.
Ja. Zumal ich meine, wie gesagt, ich würde jetzt nicht dieses Beispiel anführen, was Blackie gesagt hatte, dass man quasi das auswürfelt, ne, und dann sagt, okay, dann gewinnt eben der, weil das ja nicht erlaubt ist. Aber mit aktiven Spielentscheidungen, die nicht illegal sind, weil das einfach Spielentscheidungen sind, die du treffen kannst im Rahmen des Spiels, und das trotzdem so halt eben machst, dass ein anderer Spieler weiterkommt und du sagst, okay, ich habe ja meine Punkte, wie du es eben sagst. Und das ist, denke ich mal, ein Problem, das wird aber generell nie gelöst werden. Jetzt egal, was man für Regeln außenrum noch einführt, das kann halt immer ein Problem sein. Ich finde es halt nur wirklich sehr schwer herauszufinden, ob das wirklich passiert ist oder ob das halt einfach Pech war oder was weiß ich, ja.
Und das sollte ja auch im 1 gegen 1 theoretisch möglich sein, also wenn man dann gegen seinen Kumpel absichtlich verliert, weil man selber
Ja,
schon, oder
ja.
ich weiß nicht genau, ob das jetzt stimmt, aber
Ja,
könnte es mir da auch vorstellen.
ich hatte lustigerweise im Vorgespräch mit Blackie, glaube ich, das Thema gehabt. Jetzt hoffe ich, dass ich es richtig sage. Dass, wenn du jetzt sagst, das gibt schon mal in Tournaments, habe ich schon öfter mal gesehen, dass man da, hey, lass unentschieden machen. Das ist nicht illegal, weil du kannst quasi Mulligans machen bis unendlich. Oder ich weiß nicht genau, wie Blackie das erklärt hatte, dass es halt immer ein Unentschieden mehr drauf kommt, dann 001, 002 bis 0090 oder so. Deswegen ist es theoretisch legal sozusagen sagen, okay, wir spielen unentschieden, wir sind beide in der Top 8 oder so. Problem ist natürlich, du hast da vier Spieler. Wenn du sowas kannst, du natürlich dann nicht machen an der Stelle, aber du kannst aktiv sagen, okay, ich habe meine Punkte schon, ich schaue jetzt, dass mein Kumpel auch noch die Punkte kriegt. Das kann problematisch sein, aber das wird man nie lösen können innerhalb von irgendwelchen Regeln. Das wird auch sehr schwer nach, wie soll ich sagen, wird sehr schwer sein, das rauszufinden, ob das wirklich jetzt so war, wenn es jetzt nicht zu offensichtlich ist, würde ich sagen. Also.
Ja, ich glaube, das kommt auch im Sport oder beziehungsweise wird es häufiger auch im Sport vermutet,
Ja.
dass sowas passiert. Solche
Das ist immer ein Problem, glaube ich.
Absprachen.
Ja, genau, das denke ich auch. Das ist immer ein Problem. Das wird man auch nicht lösen können. Das ist, so sind wir halt wir Menschen manchmal, ne? Also nicht ich, weil ich will das auch nicht, aber es passiert halt einfach oft genug. Ja, sehr cool. Dann sind wir am Ende der Folge, Tobi. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei warst. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Jo, mir hat es auch sehr gefallen.
Ja.
Und ich glaube, ich freue mich auch auf das Set. Sind ein paar richtig coole Karten dabei, die ich
Oh ja.
brauchen kann für meine Decks. Ja, werde mir
Ich
zwar
auch.
nur Einzelkarten kaufen, aber.
Ja, ich sehr wahrscheinlich auch. Ich habe mir jetzt diesmal auch keine Decks vorbestellt. Beziehungsweise, ich habe einen Community Box Break. Der sollte dann, wenn die Folge jetzt draußen ist, an der Woche drauf kommen. Also, wenn ihr es hört, nächste Woche, wahrscheinlich Montag, hoffe ich zumindest, dass ich es schaffe, wird ein Double Community Box Break rauskommen. Das heißt, ich werde zwei Collector Boxen aufgemacht. Bin sehr gespannt. Doppelte Videoeditierungsarbeit. Yay! Aber ich freue mich trotzdem drauf. Wird sehr geil. Ja, dann. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, Tobi. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und bleibt auch nicht mehr viel zu sagen, außer Leute, viel, viel Spaß beim Commander-Spielen.